So, ich werde auf den Text lesen verzichten, weil es sehr lang ist und ist gedruckt in eurem Heft. Aber ihr dürft schon schauen, was im Text steht von Lukas 4, dann auch von Lukas 19 und dazu gibt es noch einen Text aus Lukas 17. Ist nicht gedruckt, aber ich werde später das erwähnen. Es wird leider eine lange Predigt sein über eine sehr kurze Predigt. Jesus hat an dem Tag eine Predigt gehalten, das war 9 Wörter lang. Wir werden die Predigt später betrachten. So, Lukas 4. Es geht los. Lukas 4 erzählt, wie Jesus die Erfüllung einer der wichtigsten Prophetien des Alten Testamentes ankündigte. Jesajas Prophezeiung versicherte den Juden, die aus dem Exil zurückgekehrt waren, es stehen bessere Tage bevor. Das Jahr der Gnade des Herrn, das Jubeljahr, das Jubiläum geht jetzt in Erfüllung. So Jesaja. Bald werden all die versprochenen Segnungen eintreffen, die gebrochenen Herzen werden ermutigt und wiederhergestellt, die Armen werden gute Nachricht hören, Gefangene werden freigelassen, alte Ruinen werden wieder aufgebaut, Gerechtigkeit wird wiederhergestellt, Wohlstand wieder einkehren. Diese Bilder stammen aus dem Jubiläumsjahr des Alten Testamentes. Aber jetzt, sagt Jesus, wird Gott dies alles vollbringen, und zwar durch seinen gesalbten Diener. Durch den Knecht Gottes, von dem Jesaja gesprochen hatte und von dem Jesus sagt, das bin ich. Israel hatte schon lange danach gesehnt, dass dies alles in Erfüllung gehen würde. Israel hatte aber auch oft gerätselt, wie werden diese prophetischen Worte in Erfüllung gehen? Wann? Auf wem wird der Geist Gottes so ruhen? Wer wird der Gesalbte sein? Jesus hatte daran keinen Zweifel. Er war es. Jetzt war die Zeit gekommen. So verkündete er in der Synagoge seiner Heimatstadt zum Erstaunen aller, die Prophezeiung wird sich jetzt hier bei mir erfüllen. Das war die Predigt. Was war eine unglaubliche Bekanntmachung und Behauptung? Aber als er weitersprach, ging etwas, was er sagte, der Menge gegen den Strich. Noch bevor er seine Botschaft erklären konnte, begannen sie an diesen Lokalmatador verbal anzugreifen. Was? Er will behaupten, jemanden besonders zu sein? Und wenn sie es hätten schaffen können, hätten sie ihn über die Klippe geworfen. Was ist hier schiefgelaufen? Was hat ihre Einstellung so schlagartig verändert? Nun, Jesus wusste, dass sie ganz falsche Vorstellungen hatten, wie diese Prophezeiung in Erfüllung gehen sollte. Er wusste auch, dass Gott ihn auf eine Mission geschickt hat, diese Erwartungen auf den Kopf zu stellen. Jesus kennt und benennt ihre Kritik. Ihr werdet mir sicher das Sprichwort vorhalten, Arzt, hilf dir selbst. Und ihr werdet sagen, wie wir gehört haben, hast du in Kapharnaum große Dinge getan, nun dann tu sie auch hier in deiner Vaterstadt. Also Jesus sagt ihnen, was sie denken. Mit anderen Worten, nutze deine Kräfte zuerst für deinen eigenen Vorteil, dann für diejenigen, die dir am nächsten sind, Familie, Freunde, Heimatdorf. Wir haben gehört, dass du für andere Dörfer viele Wunder vollbracht hast. Was ist mit uns? Wenn das goldene Zeitalter vor der Tür steht, sollen wir nicht eigentlich als erstes davon profitieren? Nächstenliebe fängt zu Hause an, weißt du nicht? Der Trickle-Down-Effekt, das kann später den Segen ausbreiten. Jesus behauptet, Jesajas Prophezeiung zu erfüllen. Aber er interpretiert diese Prophezeiung neu und zwar auf eine Weise, die seine galiläischen Mitbürger überhaupt nicht mochten. Jesus kam, um die Unterdrückten zu befreien. Großartig, Sie waren alle dafür. Sie waren die Unterdrückten. Sie waren diejenigen, die unter Roms Daumen litten, übelbesteuert, unterbezahlt, unberechenbare Gewalt ausgeliefert. Alles war furchtbar. Gott hatte ihnen das Land gegeben, die Römer, die Eroberer hatten es ihnen weggenommen. Erst hatten sie ihnen das Recht genommen, ihr eigenes Land zu regieren. Langsam, aber sicher nahmen sie jetzt reiche Landbesitzer ihnen das Recht ab, ihr eigenes Land zu bewirtschaften. Das meiste von dem, was die Juden verdienten, floss in die römische Schatzkammer. Sie finanzierten eine fremde Armee, errichteten Herodes prachtvolle Paläste, bauten Hippodrome und Amphitheater und hielten Roms Kassen voll. Also ja, wir sind die Unterdrückten. Befrei uns. Jesus wusste genau, was sie dachten, aber Gott hatte ihm einen anderen Auftrag gegeben. Ein großer Teil seines Dienstes würde denjenigen zugutekommen, die von der gut angesehenen sogenannten besseren Sozialschicht seines Heimatdorfes verachtet wurden. Also begann Jesus zu erklären: Gott bevorzugte die Unterdrückten, die Außenseiter, die Ausgestoßenen, die Ausländer. Viele Israeliten hungerten zur Zeit des Propheten Elias, aber zu wem hatte Gott den Elia gesandt? Zu einer fremden Witwe, einer Frau aus Sidon. Zu der Zeit von Elisa hatte viele Israeliten Lepra, aber zu wem hatte Gott den Elisa gesandt? Zu Naaman, den führenden Beamten Syriens. Jesus sagt: Du denkst also, wenn Gottes gesalbte Diener auftaucht, dann geht es um dein eigenes Privileg und deine Macht, deinen eigenen Nutzen und deinen Wohlstand? Rate nochmal. Was wäre, wenn Gottes Erlösung gerade den Menschen zugutekommen wird, auf die ihr herabschaut? Denjenigen, die in eurer höflichen Synagogengesellschaft nicht willkommen sind. Denjenigen, die ihr wegen eurer Vorurteile und eurer Selbstsucht ablehnt. Was wäre, wenn Gott den Aussätzigen Aufmerksamkeit schenkt, wie er es in den Tagen der alten Propheten tat? Wie ist, wenn Gott wie damals seine Aufmerksamkeit den Ausländern widmet? Die Menschen in Nazareth waren jetzt schon neidisch. Sie wollten genauso viele Wunder, die im benachbarten Dorf geschehen waren. Jetzt sagt Jesus: Wartet mal ab, bis ich anfange, Samariter zu heilen. Dämonen aus Kanaanitern auszutreiben und mit Zöllnern am Tisch zu sitzen. Es ist nicht so, als hätte die Synagogenbesucher Jesus falsch verstanden. Nein, sie begriffen wirklich, um was es ging, aber es passte ihnen kein bisschen. Es ist auch nicht so, als hätten die Menschen in Nazareth den Propheten Jesaja nicht sorgfältig gelesen. Das Kapitel, von dem Jesus vorlas, sagt tatsächlich, dass Gott seinen Segen auf Israel ausschütten würde. Es deutete sogar an, dass Israel eines Tages wieder eine Großmacht sein würde und dass Tribut gezählt werden wird, nicht von Israel nach Rom, sondern von den umliegenden Nationen an Israel. Aber das größere Bild hatten sie nicht verstanden. Jesaja lehrt eindeutig, dass wenn immer Gott Israel segnete, dann sollte das immer auch allen anderen zugutekommen. Gottes Ziel war niemals, Israel auf Kosten der anderen zu segnen. Israel war ins Leben gerufen worden, um Gottes Bund mit Abraham zu erfüllen, um gesegnet zu werden, damit sie für alle anderen ein Segen sein sollten. Israel fiel es immer leichter, sich an den Teil zu erinnern, wo sie selbst gesegnet werden würden, als an den Teil, wodurch sie die Nachbarvölker, die Fremden, die Feinden, auch den Segen empfangen sollten. Wenn Jesus ihre selbstbezogenen Erwartungen unterstützt hätte, hätte er für seine Rede in Nazareth höchstes Lob erhalten. Stattdessen endet die Geschichte damit, dass die Dorfbewohner versuchten, ihn über eine Klippe zu werfen. habe für heute Abend den Titel ausgesucht: Befreiung für die Unterdrückten und für die Unterdrücker. Tatsache ist, Jesus kam, um alle Menschen freizusetzen, und zwar alle Unterdrückten, auf welche Weise sie auch immer unterdrückt wurden. Durch Missbrauch, durch Zwang, durch Ungerechtigkeit, durch böse Mächte. Aber wohlgemerkt, auch Menschen, die selbst unterdrücken, befinden sich unter den Unterdrückten. Diejenigen, deren Leben sich um ihren eigenen Status und ihr Privileg dreht, die von ihrer eigenen Gier gefangen sind und durch Korruption ihre eigenen Vorteile an erster Stelle setzen, die durch ihre eigene Ethnozentrizität isoliert bleiben, sie selbst sind Gefangene ihrer eigenen Selbstsüchtigkeit, obwohl ihre Handlungen und Einstellungen auch andere unterdrücken. Mit zwei Geschichten aus Lukas, zwei andere Geschichten, möchte ich diesen Punkt näher erklären. Die erste Stelle ist nicht im Heft, ist in Kapitel 17, 11 bis 19. Eine Geschichte von 10 Leprakranken, von denen nur einer zurückkam, um zu danken. Und dann noch die Geschichte, die gedruckt ist, von der Bekehrung von Zachäus. Ich hätte auch andere Texte in Lukas wählen können, um diesen Punkt zu betonen, aber mit diesen beiden kann ich meinen Punkt illustrieren. Mit Recht lesen wir diese zwei Texte als klassische Beispiele der wichtigsten Themen des Lukas. Jesus wendet sich zu denen zu, die auf der sozialen Leiter ganz unten sind. Leprakranke, unrein und geächtet. Samariter, gehasst und verachtet. Zöllner, schmutzige Betrüger, gierige Kollaborateure, unreine Sünder. Diese sind tatsächlich zwei Geschichten, in denen Jesus den Niedrigsten der Niedrigen dient. Aber wenn diese Geschichte nur das bedeuteten, dann werden die meisten Menschen nur applaudieren. Ein Aussätziger wird gereinigt. Das ist großartig. Das Herz eines Zöllners hat sich so verändert, dass er das, was er ungerechterweise genommen hatte, zurückerstattete und sogar anfing, Gewinne an die Gemeinschaft zurückzugeben. Wunderbar! Sogar die feinen, anständigen Leute in Nazareth wären bereit gewesen, zu applaudieren, obwohl ich mir nicht sicher bin, dass sie bereit gewesen wären, alle diese Menschen, mit denen Jesus sich abgab, auch in ihre Synagoge einzuladen. Aber schauen wir diese Geschichten etwas näher an. Samariter und Zöllner waren nicht nur die Unterdrückten, sondern auch die Unterdrücker. So wie die Juden die Samariter hassten, so hassten die Samariter die Juden. Und Steuereinnehmer, nun, sie arbeiteten für den Feind, die Römer. Jesus schenkt den Feinden der Einwohner Gnade? Da ist mehr Provokatives in diesen beiden Geschichten, mehr als auf den ersten Blick auffällt. Der dankbare Samariter in der ersten Geschichte wurde an dem Tag transformiert. Von einem Leprakranken zu einem geheilten Menschen, der wieder sozial integriert ist. Aber die Geschichte deutet darauf hin, dass es hier um mehr als nur das geht. Lukas' Text impliziert eindeutig, dass die 10 Aussätzigen, denen Jesus begegnete, eine gemischte Gruppe von jüdischen und samaritischen Aussätzigen waren, die sich an der Grenze zwischen Galiläa und Samaria gefunden hatten. Ihr gemeinsames Unglück als Leprakranken hatte sie zusammengebracht. Habt ihr euch jemals überlegt, was diese 10 Männer taten, als sie geheilt waren? Jesus schickt sie interessanterweise zu den Priestern, um sie für nicht mehr unrein zu erklären. Zu den Priestern. Mehrzahl? Ja, natürlich. Die Juden gingen selbstverständlich zum jüdischen Priester, um sich für nicht mehr unrein zu erklären, damit sie in ihre jüdischen Dörfer zurückkehren und das Leben wie gewohnt fortsetzen konnten. Und die Samariter liefen zum samaritischen Priester, um für nicht mehr unrein erklärt zu werden, damit sie in ihre samaritischen Dorf dürfe zurückkehren und das Leben wie gewohnt fortsetzen konnten. Das Leben wie gewohnt. Das bedeutet, dass die Juden weiterhin die Samariter meiden würden und die Samariter weiterhin die Juden. Schließlich, die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Das wissen doch alle. Es sei denn, sie haben alle Lepra und sind sowieso Außenseiter. Dann macht das gemeinsame Umgang auch keinen Unterschied mehr. Aber wenn sie geheilt sind, kehren sie zu den alten Gesellschaftsnormen zurück, greifen die alten Vorurteile wieder auf und üben wieder die gleiche Ethnozentrizität, mit der sie aufgewachsen waren, oder? Ich wünschte, wir wüssten den Rest der Geschichte. Aber vielleicht wollte der Verfasser des Evangeliums nur, dass wir darüber nachdenken, was damals vielleicht geschah oder was sie hätten tun sollen, was wir unter den damaligen Umständen getan hätten oder unter den heutigen. Einer, wie wir wissen, kam zurück, dankte Jesus und verneigte sich vor Jesu Füßen. Aber denkt darüber nach, was das für ihn bedeutete. Hier ist ein Samariter, ein Fremder. Aber natürlich ist er nur ein Fremder für die Juden. Für Leute wie Jesus, die sagte, ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben. Aus seiner Sicht aber ist Jesus der Fremde, der Ausländer. Der geheilte samaritische Leprakranke kniet zu Füßen eines Juden. In diesem Fremden erkennt er die Gegenwart Gottes, des Heilers, des Erlösers, dem alle Ehre gebührt. Jesus überschritt die Grenze, um einem Samariter zu dienen. Der Aussätzige überschritt genau dieselbe Grenze, um Gottes heilende und rettende Kraft anzuerkennen, die durch einen Juden gewirkt hatte. Dieser Samariter verstand bereits, was Jesus später versuchte, einer Samariterin an einem Brunnen zu erklären. Die Zeit kommt, in der die wahren Anbeter weder in Jerusalem noch auf dem Berg Gerazim anbeten werden. Wahre Anbeter beten im Geist und in der Wahrheit an. Dieser leprakranke Samariter, der die große ethnische Grenze überschritten hatte, fand den wahren Tempel, den richtigen Ort, um Gott anzubeten, und das war zu Füßen Jesu. Noch einmal, Jesus überschritt die Grenze, um einem Samariter zu dienen. Der Aussätzige überschritt genau dieselbe Grenze, um Gottes heilende und rettende Kraft anzuerkennen, die durch einen Juden wirkte. Und Lukas scheint zu sagen, so soll das funktionieren. Gottes Plan ist es nicht, die Feinde zu zerstören, sondern die Trennungswände zwischen Freund und Feind niederzureißen. Waren also die Juden oder die Samariter die Unterdrücker in diesen ethnozentrischen Gefängnissen, die ihre eigene Rasse und Religion für überlegen erklärten und die anderen für unrein erklärten? Beide waren Unterdrücker und beide wurden unterdrückt. Ethnozentrizität sperrt beide Parteien ein, bei der beide die Trennwände aufbauen. Jesus kam nicht, um Seiten zu wählen, sondern die trennende Wände abzureißen, um die Unterdrückten und ihre Unterdrücker freizustellen, freizulassen. Das ist genau, was Jesus schon in Nazareth ankündigte. Dieses Mal wird Gott nicht die unterdrückende Großmacht zerstören, wie damals in Ägypten, damit Israel jetzt befreit werden kann. Dieses Mal wird Gott die Mauern niederreißen, welche Juden und Samariter, Juden und Römer, Juden und Heiden voneinander trennen. Genauso wie es schon bei Elia und Elisa war, als sie Fremden und Feinden die Gnade Gottes vermittelten.
Und so kommen wir zu Zachäus' Geschichte.
Die Leute beschwerten sich bitter, als Jesus beschloss, sich im Haus des Zachäus einzuladen. Er war noch mehr unberührbar als die Leprakranken. Ja, die Leprakranken wurden gemieden und verachtet, aber zumindest hatten sie sich nicht dazu entschieden, unberührbar zu werden. Zöllner wurden doppelt verachtet. Sie hatten beschlossen, ihre Mitjuden auszubeuten und Geld in ihre eigenen Taschen abzuleiten, während sie auch noch den Feind unterstützten. Sie waren die Schlimmsten. Damals, wenn Menschen andere Menschen verachten wollten, hatten sie viele Beschimpfungen zur Auswahl. Hier sind drei davon. Heiden und Zöllner. Zöllner und Sünder. Prostituierte und Zöllner. Ich nehme an, einige von denen, die Jesus wegen seiner Verbindung mit Zachäus kritisierten, waren mehr als ein bisschen verblüfft, als dieser dann von seinem Abendessen herauskam und der Welt vermittelte, er würde ab jetzt sein Leben anders gestalten. Hört, was er zu Jesus sagte. Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Eine großzügige Zöllner, der mit den Armen teilt? Das gibt es doch nicht. Ein ehrlicher Zöllner, der zurückgibt, vierfach, wo er betrogen hat? Das gibt es doch nicht. Erstaunlich. Aber das Ausschlaggebende war das, was er nicht sagte. Dass er ab jetzt einen anderen aufrichtigen Beruf aussuchen würde. Offensichtlich hatte er vor, weiterhin ein Zöllner zu bleiben. Und offensichtlich hatte Jesus zugestimmt. Das ist absolut nicht das, was die meisten Juden vom kommenden Messias erwarteten. Der Messias sollte dafür sorgen, dass die Römer verschwanden, dass ihr unterdrückendes Steuersystem aufgelöst wurde. Er sollte dafür sorgen, dass möglichst bald die Juden den Tribut erhielten. Zachäus wurde von Selbstsucht und Gier befreit, aber er dachte nicht einmal daran, seinen Beruf zu wechseln. Warum nicht für die Römer arbeiten? Gott liebt auch sie. Jesus scheint das gemeint zu haben, als er ankündigte, dass Gott ihn gesandt hatte, um die Unterdrückten und die Unterdrücker zu befreien. Die Ankündigung Jesu in Nazareth könnten wir vielleicht so umschreiben. Und jetzt halte ich Jesu Predigt, aber ich kann es nicht so knapp machen, wie er es gemacht hat. Jesaja hat vorausgesagt, eine Zeit kommt, wo alles in Ordnung gebracht werden wird. Ich bin gekommen, um dies in die Wege zu leiten. Wenn ihr jedoch nicht bereit seid, diejenigen, die ihr sorgfältig auf Abstand gehalten habt, Zöllner, Samariter, römische Hauptmänner, Leprakranke, alle diese in eure Häuser, Herzen und in euer Leben und in eure Synagoge einzuladen, dann erwartet nicht, dass ihr von den Segnungen, die Jesaja verspricht, viel Nutzen bekommen wird. Gottes Plan ist es, allen seinen Segen zukommen zu lassen, Freunden und Feinden, Juden und Heiden, Sozialober- und Unterschichten, Arme und Reiche, Unterdrückte und Unterdrücker. Beachtet, das Reich, auf das ihr gewartet habt, es kommt. Aber es wird denjenigen von euch verkehrt erscheinen, die vergessen habt, wie Gott wirklich ist. Kein Wunder, dass sie ihn steinigen wollten. Nun stellt sich die Frage, zu welcher Antwort lädt uns dieser Text ein. Ich habe einige Vorschläge. Mein letztes ist mein längster. Also wenn ich beim letzten bin, bin ich noch nicht fertig. Vorwarnung. Erstens, wir werden eingeladen, alle Arten und Weisen zu sehen und zu erkennen, wie Gottes Gnade uns begegnet. Genau wie der leprakranke Samariter es tat. Auch wenn Gottes Gnade durch Ausländer zu uns kommt. Und wenn Gottes Gnade, wenn wir Gottes Gnade erleben, dann ist die richtige Handlungsweise, in Dankbarkeit und Lob zu Jesu Füßen zu fallen. Zweitens, wenn Jesus sich selbst in unser Leben einlädt, wie er das für Zachäus tat, dann werden auch wir aufgefordert, für dieselben Veränderungen offen zu sein, die das Leben von Zachäus für immer veränderte. Wir werden großzügiger. Wir werden ehrlicher. Wir üben unseren Beruf, was auch immer das sein mag, so aus, dass Menschen sehen können, wir leben nach den Maßstäben des Reiches Gottes. Egal wie sehr es den Maßstäben dieser Welt widerspricht. Drittens. Wir sind eingeladen zu erkennen, auf welche Weise wir sowohl Unterdrückte als auch Unterdrücker sind. Manchmal sind wir wirklich Unterdrückte. Und wir brauchen Jesus, der uns helfen soll, wenn andere oder unsere Umstände oder unsere Gesellschaft uns niederhalten. Wir können aber auch Unterdrücker sein und es nicht merken. Auch wenn wir das nicht sein wollen. Unser Lebensstil und unsere Gewohnheiten und Beziehungen können leicht zu dem beitragen, was andere schadet. Wir leben in einer Gesellschaft, wo sich im Allgemeinen nicht ausreichend um die Umwelt kümmert oder hart genug daran arbeitet, Vorurteile und Rassismus anzusprechen oder genug für Unterprivilegierte tut. Wie oft unterstützen wir Systeme, welche die Privilegien derer aufrechterhalten, die schon viel haben? Wie oft wollen wir radikale Veränderungen blockieren, weil es sonst vielleicht auch für uns zum Nachteil wäre? Ich sage nicht, dass es unsere Schuld ist oder dass wir dafür verantwortlich sind, die Welt zu verändern. Aber wir können durch unser Leben und unsere Entscheidungen Zeichen setzen, dass wir auf Jesu Seite stehen, dass wir zu dem gehören, der kam, um die Mauern der Verurteile zu durchbrechen, den Verletzten zu helfen und die Schwachen zu stützen. Ich möchte einen Vorschlag machen, der uns helfen könnte, Entscheidungen zu treffen und unser Leben so zu gestalten, dass wir auf Jesu Seite stehen und nicht auf der Seite derjenigen in Nazareth, die nicht bereit waren, die Vision Jesu für Gottes Königreich zu ihrer eigenen zu machen. Mein Vorschlag ist, dass wir zeichenhaft leben. Dieses Prinzip entnehme ich dem Buch von Bernhard Ott, Shalom, das Projekt Gottes. Ich denke, er hat das auch von Jürgen Moltmann gelernt. Ich lese einen Teil von Otts Buch, also nicht so viel, wie ich auf dem Blatt habe, wenn ihr weitergeht später. Christliche Hoffnung ist nicht Utopie, Traumbild einer idealen Welt ohne reale Grundlage. Christliche Hoffnung ist Leben, das sich heute schon an der Zukunft ausrichtet, die mit Jesus Christus angebrochen ist. Und dann beschreibt Ott zwei mögliche Fehlverständnisse. Entweder gehen wir davon aus, wir sind schon fast am Ziel, wir leben schon im Reich Gottes. Oder wir vergessen, dass überhaupt was geändert hat mit Ostern. Und dann endet er diese Passage mit diesem. Nein, wir dürfen nicht alles oder nichts wollen. Wir leben zwischen den Zeiten. Und diese Zwischenzeit ist geprägt von Zeichenhaften. Zeichenhaft heißt, dass Neues wirklich beginnt, wirklich erfahrbar und wirklich sichtbar wurde, aber eben erst und nur als Zeichen des Kommenden. Schon erleben wir in unserem eigenen Leben die Erneuerung durch den Heiligen Geist. Nicht vollendet, aber zeichenhaft. Schon erleben wir da und dort, dass Gott Menschen von Gebrechen befreit. Nicht immer und sofort, aber da und dort, zeichenhaft. Schon erleben wir etwas von der Gemeinschaft des Friedens im Leib Christi. Nicht vollkommen, aber zeichenhaft. Schon feiern wir in unseren Gottesdiensten die Gemeinschaft mit unserem Herrn. Nicht wie im Himmel, aber zeichenhaft. Schon leben wir nach den Maßstäben des Reiches Gottes. Sicher, noch nicht vollkommen, aber zeichenhaft. Soweit vom Buch. Jetzt mein Punkt. Abgeleitet von diesen Erklärungen, wie Gott sein Reich unter uns baut, möchte ich vorschlagen, was das mit unseren Versuchen zu tun hat, nach den Maßstäben des Reiches Gottes zu leben. Und so nach dem Prinzip, das Jesus in Nazareth gepredigt hatte. Zeichenhaft leben hilft uns, zwei Extreme zu vermeiden. Auf der einen Seite verzweifelt zu versuchen, die Welt zu retten, wobei wir uns in der hoffnungslosen Kampagne verfangen, alles in Ordnung zu bringen, bis wir ausbrennen. Auf der anderen Seite die Hände verzweifelt über dem Kopf zusammenzuschlagen und am Ende dann nichts tun, weil wir meinen, die Probleme sind so groß und unsere Versuche, etwas zu tun, sind sowieso nichts wert. Es stimmt, wir können die Welt nicht in Ordnung bringen. Aber wir können zeichenhaft leben. Wir leben zeichenhaft, wenn wir zugeben, wir können nicht alles tun. Aber wir bezeugen auch, dass wir einen bedeutungsvollen Beitrag leisten können. Und im Mittelpunkt steht nicht die Frage, wie groß oder klein unser Beitrag ist, sondern ob wir unser Leben so gestalten, dass es ein Zeugnis ablegt. Wir treffen Entscheidungen, die im Einklang mit den Werten und Maßstäben des Reiches Gottes sind. Wir wählen ganz bewusst mindestens ein sichtbares Zeichen, das wir setzen können, um zu bezeugen, dass wir wirklich an etwas glauben. Jesus selbst lebte zeichenhaft. Alles, was er tat, bezeugt, dass das Reich Gottes angebrochen war. Den Hungrigen wurde Brot gegeben, Blinde und Taube konnten sehen und hören, Leprakranken wurden geheilt und für rein erklärt und dadurch auch wieder sozial integriert, Stürme wurden gestillt, sogar Tote wurden erweckt. Es wurde, wie es schon immer hätte sein sollen. So hat Jesus jetzt die Welt imstande wiedergebracht. Nein, bei weitem nicht. Alles, was er tat, tat er in einem kurzen Zeitraum von 3 Jahren, in nur einem Dorf auf einmal und in nur einer kleinen Ecke der Welt. 99% der Weltbevölkerung damals bekamen nichts davon zu spüren. Er hat aber ein Zeichen gesetzt. Zumindest in einer kleinen Ecke der Welt gab es einen Außenposten oder Stützpunkt des Reiches Gottes. Und das wurde dann erweitert, als die Urgemeinde die Verantwortung übernahm und auch zeichenhaft lebte. Kranke wurden geheilt, sogar Tote erweckt. Armut unter den Gläubigen zumindest wurde ziemlich überwunden, aber immer nur zeichenhaft. Sie setzten sichtbare Zeichen dessen, was überall hätte sein sollen und auch überall sein wird, wenn das Reich Gottes vollendet wird. Wie könnte dieses zeichenhaft Leben bei uns aussehen? Ich werde einige Beispiele aus meiner eigenen Familie verwenden, um zu illustrieren, was ich meine. Ich sage nicht, dass unsere Entscheidungen die besten sind. Und ich sage sicherlich nicht, dass ihr die gleichen Entscheidungen treffen solltet. Aber wir haben zum Beispiel Entscheidungen wie diese getroffen. Ich nehme 2 Beispiele. Es gibt viele andere. Aber wir beginnen mit der Umwelt. Ich weiß, dass ihr Europäer viel mehr dafür tut als wir Amerikaner. Aber auch wir wissen inzwischen, dass es wichtig ist, die Umwelt zu schonen und zu heilen. Das ehrt den Schöpfer. Das dient der Schöpfung. Vor allem dient es den zukünftigen Generationen. Aber was können wir mit unserem Lebensstil tun, der unserem Planeten schadet und ihn gefährdet? Wir haben beschlossen, dass wir zeichenhaft leben wollen. So haben wir konkret zumindest eine wichtige Maßnahme ausgewählt, die sichtbar macht, dass wir wirklich daran glauben. Das Problem ist real, wir nehmen es ernst, wir handeln konkret, um einen positiven Beitrag zu machen. Niemand kann alles tun, aber alle können etwas tun. So, was tun wir? Tja, wir praktizieren Recycling nur gemäßigt. Wir könnten mehr tun, aber wir beschäftigen uns mit vielen Aktivitäten. Wir haben weder die Zeit noch wahrscheinlich die Disziplin, eine große
Recyclingarbeit zu leisten. Wir haben aber ein großes Dach auf unserem Haus, das genau richtig Südost schaut. Und in Fresno ist das ideal. Also beschlossen wir, eine zweite Hypothek aufzunehmen, eine große Photovoltaik-Solaranlage auf dem Dach unseres Hauses installieren zu lassen und die Kosten in etwa 20 Jahre nach und nach wieder einzuholen, vielleicht. Wir sind nicht ganz sicher, ob wir damit Geld überhaupt verdienen werden, und wir versuchen gar nicht, das auszurechnen. Mit unserer Solaranlage produzieren wir viel Strom. Es ist für die ganze Welt sichtbar. Zwei Straßen entlang, wir wohnen an einer Ecke. Für uns ist das zeichenhaft Leben. Jeden Tag saugt unsere Anlage, also nicht jeden Tag, 305 Tage pro Jahr, sind Sonnentage in Fresno. Fast jeden Tag saugt unsere Anlage die Energie der Sonne auf. Jeden Tag wird unser CO2-Fußabdruck reduziert. Es ist unser Zeichen, dass uns die Umwelt am Herzen liegt. Manche von euch könnten dieses Zeichen wählen, aber viele aus vielen Gründen nicht. Aber einige von euch würden lieber in Secondhand-Läden einkaufen gehen, weil ihr mehr Zeit als Geld habt, vielleicht. Oder ihr wisst, dass der Kauf gebrauchter Dinge eine Menge natürlicher Ressourcen spart, ganz zu schweigen von fossilen Brennstoffen, die durch die Verarbeitung neuer Rohstoffe gespart werden. Und ihr denkt an die unterbezahlten Arbeiter, die unsere Kleidungsstücke produzieren. Einige von euch fahren mit dem Fahrrad zur Arbeit oder zur Schule, oder ihr nehmt den Bus, wo das Auto bequemer wäre. Einige von euch recyceln fleißig. Lebt als Zeichen. Wählt etwas, was einen Unterschied macht und bezeugt, an was ihr wirklich glaubt. Okay, das war nur ein Beispiel. Es gibt 100 andere Themen. Ich gebe noch ein Beispiel und dann machen wir fertig. Wie lebe ich oder wir als Familie zeichenhaft in Bezug auf das Problem wachsender Spannungen zwischen Volksgruppen und Rassen? Wie lerne ich, die Vielfalt an Kulturen dieser Welt zu schätzen? Menschen, die ganz anders sind als ich, zu ehren? Und hier spreche ich nicht nur ein amerikanisches Problem an, denke ich. Eine Entscheidung, die unsere Familie schon vor vielen Jahren traf, war es, unser Leben und unser Haus für internationale Studenten und andere ausländische Menschen zu öffnen. Wir haben Menschen in unserer Familie gehabt aus Paraguay, Brasilien, Bolivien, Mexiko, Rumänien, Deutschland und der Schweiz. Und das zählt nur die meistens ein Jahr geblieben sind. Viele andere waren für kürzere Zeiträume bei uns. Wir sind keine engagierten Aktivisten, die sich für Rassengleichheit einsetzen. Wir besuchen keine multiethnische Kirche. Wir machen keine Missionsreise nach Haiti. Wir können nicht alles, aber wir tun wenigstens etwas. Es ist unser Zeichen, dass wir daran glauben. Die ethnische Vielfalt der Menschheit und insbesondere des Leibes Christi ist es wichtig zu erleben und fördern und feiern. Auch Jesus lebt sein Leben als Zeichen. Es gab viele Leute, die er nicht heilte. Er diente etwa 3 Jahre in einem sehr kleinen Winkel von Gottes Erde, aber dadurch wurde ein sichtbares Zeichen gesetzt: Das Reich Gottes kommt. Die Zeit wird noch kommen, wo schließlich alle Barrieren abgebaut werden, alle Krankheiten geheilt werden und alle Völker die gute Nachricht hören werden. Gott wird alles neu machen. Und Jesajas Prophetie wird ganz erfüllt. Ein leprakranker Samariter und ein Zöllner, Zachäus, waren unter denen, die begriffen, um was es ging, und ihr Leben danach neu gestalteten. Die Synagogenbesucher in Nazareth, not so much. Sie wollten Jesus über die Klippe werfen. Wir wollen uns mit Jesus identifizieren und uns den Unterdrückten und den Unterdrückern anschließen, die bereit sind, je Gottes Gnade zu empfangen und weiterzugeben. Und dann selbst Jesu Botschaft über das kommende Königreich Gottes weiterzugeben und im Leben zeichenhaft zu verwirklichen. Wir wollen täglich bezeugen, eines Tages wird dieses alles nicht mehr nur zeichenhaft sein, sondern vollkommen Realität. Und wenn wir als Zeichen des Reiches Gottes leben, werden wir von unseren eigenen Unterdrückungen befreit. Und Gott wird uns benutzen, um andere von deren zu befreien. Daher, liebe Brüder und Schwestern, setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ich zitiere Paulus. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist.